Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Sirenengeheul und Raketenalarm, zahlreiche Explosionen, Verletzte und Tote auf beiden Seiten. Was als Ausschreitungen nach Demonstrationen in der Altstadt von Jerusalem zwischen Israelis und Palästinensern am Wochenende und gestern begonnen hatte, droht nun zu einer massiven Eskalation der Gewalt zu werden. Die israelische Luftwaffe flog Angriffe auf Ziele im Gazastreifen. Die militante islamistische Palästinenserorganisation Hamas feuerte zig Serien von Raketen auf die Großstädte Tel Aviv und Jerusalem. Nach dem Tod von drei israelischen Frauen kündigte Ministerpräsident Netanyahu per Videobotschaft noch mehr Härte gegen die Hamas-Angriffe an. Und so verschärft sich der Konflikt weiter. Aus Tel Aviv, Mike Lingenfelser.
So einen heftigen Raketenangriff hat Tel Aviv seit dem letzten Gazakrieg 2014 nicht mehr erlebt. Etwa 100 Raketen, heißt es, abgefeuert aus dem Gazastreifen, erreichen den Großraum der Metropole. Die meisten werden vom israelischen Luftabwehrsystem abgefangen, aber es gibt auch Einschläge in Vororten, etwa auf einen Bus in Holon, und Berichte über ein Todesopfer und mehrere Verletzte. Die Menschen suchen Schutz in Bunkern oder müssen andernfalls an Ort und Stelle in Deckung gehen. Der massive Angriff auf Tel Aviv, das 60 Kilometer vom Gazastreifen entfernt ist, markiert eine weitere äußerst gefährliche Eskalationsstufe im aktuellen Konflikt. Bislang waren die Angriffswellen der radikal-islamischen Hamas meist auf das Grenzgebiet zum Gazastreifen beschränkt. Dort ist besonders stark betroffen auch in diesen Tagen die Stadt Aschkelon. Mehrere Wohngebiete werden getroffen, zwei Frauen sterben, mehrere Menschen sind schwer verletzt. Die nächsten Schutzbunker sind 100 Meter weg von meinem Haus. Ich hatte keine Zeit mehr, bin in den Türrahmen gesprungen. Das hat mich gerettet. Die Hamas scheint auf volle Konfrontation zu gehen. Das Ausmaß der militärischen Intervention unseres Widerstandes in Gaza ist nicht willkürlich, sondern ein neues Level ausgleichender Vergeltung. Wir kämpfen mit allen Kräften für Jerusalem. Die israelische Armee hat ihre Truppen um 5000 Reservisten verstärkt und sich auf eine mögliche längere Militäroperation eingestellt. Hamas und islamischer Dschihad haben einen sehr hohen Preis für ihre Angriffe gezahlt, und das wird sich fortsetzen. Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben mit mehr als 130 Angriffen auf militärische Einrichtungen im Gazastreifen und gezielt auch militante Palästinenser reagiert. Nach palästinensischen Angaben wurden mehr als 20 Menschen getötet, unter ihnen sollen auch Kinder sein. Die Angst vor einer weiteren Zuspitzung der Lage wächst auch bei den Menschen hier. Menschen wie ich wollen keine Eskalation, wir wollen vor allem keinen Krieg. Wir wollen Ruhe. Übermorgen beginnt doch das große Fest zum Ende des Fastenmonats Ramadan. Ob die Militanten von Hamas und islamischem Dschihad seine Meinung berücksichtigen werden? Im Moment gibt es keine Anzeichen für eine Deeskalation. Wie so oft haben die Unruhen hier am Tempelberg, arabisch Haram al-Sharif, begonnen. Hier liegen die heiligen Stätten von Juden und Muslimen. Mittlerweile hat sich die Gewalt auf zahlreiche arabische Gemeinden in ganz Israel ausgeweitet. Derart heftige Ausschreitungen hat es seit der letzten Intifada vor 20 Jahren nicht mehr gegeben.
Mike Lingenfelser in Tel Aviv. Am Abend wurde auch Tel Aviv mit Raketen beschossen. Wie sieht die Lage zurzeit aus?
Die Lage hat sich mittlerweile hier in Tel Aviv beruhigt. Es fliegen derzeit keine Raketen, aber die Menschen bleiben in Hab-8-Stellung. Sie suchen, wenn sie zu Hause einen Schutzraum, einen Bunker haben, diese Schutzräume auf, halten sich vielleicht aus Vorsicht dort auf oder sind zumindest wachsam, wie es weitergeht. Denn man stellt sich, nachdem man so aus dem Alltag gerissen wurde, schon darauf ein, dass das vielleicht nicht das letzte Wort war und es vielleicht eine zweite Welle von Raketenbeschuss gibt. Auch meine Familie, meine Kinder sind derzeit im wohnungseigenen Schutzbunker und schlafen dort einfach als Vorsichtsmaßnahme. Aber im Süden des Landes, da geht der Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen weiter. Dort laufen die Menschen in die Schutzbunker und die Eskalation setzt sich fort. Auf der anderen Seite fliegt die israelische Armee auch am Abend Gegenschläge im Gazastreifen.
Warum fährt die Hamas die Angriffe eigentlich so massiv und so heftig?
Die Hamas nutzt, wenn man so will, die Gunst der Stunde. Sie möchte sich jetzt als die einzig wahre Kraft und Beschützerin der palästinensischen Interessen positionieren, in einer Zeit, in der Palästinenserpräsident Abbas, der ja im Westjordanland regiert, politisch geschwächt ist, erst vor kurzem die angesetzten Wahlen verschoben hat, abgesagt hat. Das ist eine Zeit, in der die Hamas sozusagen an einem Ort, in dem sie im Moment noch nicht so viel Einfluss hat, nämlich in Ostjerusalem oder auch im Westjordanland, jetzt Flagge zeigt und sich hier ganz klar positioniert. Auf der anderen Seite in Ostjerusalem haben extremistische Siedler und die extremistische Siedlerpartei Streitigkeiten um Wohneigentum, Häuser, in denen Palästinenser leben und für die israelische Siedler Ansprüche angemeldet haben, auch weiter für Provokationen gesorgt. Es ist hier beispielsweise eine extremistische Siedlerpartei, die gerne eine Koalition mit Netanyahu eingehen möchte. Es spiegelt also diese politische Gemengelage auch auf israelischer Seite eine gewisse Instabilität wider, denn eine neue Regierung wurde immer noch nicht gebildet. Es regiert eine Übergangsregierung und instabile Zeiten sind vielleicht auch Zeiten, in denen Konflikte leichter aufkeimen.
Danke, Mike, für die Informationen und alles Gute nach Tel Aviv. Die aktuelle Eskalation zwischen Israelis und Palästinensern, dazu hat auch die Leiterin des ARD-Studios Tel Aviv, Susanne Glas, eine Meinung. Hier ist sie.
Als ich diesen Text geschrieben habe, heulten in Tel Aviv die Sirenen. Raketenalarm, laute Detonationen, auch in der Nähe unseres Studios. Welche Nachrichten haben Sie in den letzten Wochen so aus Israel gehört? Die hoffnungsfrohen, weil die Corona-Pandemie hier besiegt zu sein schien, Partys, Restaurants. Nahostkonflikt, der spielte für die israelische Regierung von Netanyahu doch schon vor der Pandemie offiziell keine Rolle mehr. Statt mit den palästinensischen Nachbarn zu verhandeln, hat man lieber Normalisierungsabkommen mit diversen arabischen Ländern geschlossen. Jetzt zeigt sich, der Konflikt löst sich nicht, nur weil man ihn konsequent verdrängt. Im Gegenteil, er kommt mit aller Härte zurück. Die Hamas sucht offenbar die ganz große Konfrontation mit Israel. Und die israelische Regierung hat ihr dafür in den letzten Tagen in Jerusalem reichlich Steilvorlagen geboten. Mit den Auseinandersetzungen rund um die Al-Aqsa-Moschee und auch der Drohung, arabische Bewohner zugunsten von Siedlern aus ihren Häusern zu vertreiben. Die Hamas fordert aber nicht nur Israel heraus. Sie will sich im innerpalästinensischen Bruderzwist gegen die Fatah von Präsident Abbas durchsetzen, der eine immer schwächere Figur abgibt, zuletzt wieder freie Wahlen auf unbestimmte Zeit verschoben hat. Wut und Frust gerade der jungen Palästinenser sind so riesig wie gefährlich. Diesmal kommt aber noch ein anderer Aspekt hinzu. Auch die arabischen Israelis empören die Vorgänge in Jerusalem. In Galiläa und den arabischen Gemeinden in Israel brodelt es. Die arabischen Israelis machen immerhin 20% der Bevölkerung aus. Mindestens so gefährlich wie ein Gazakrieg wäre also ein Aufstand innerhalb des Landes.
Die Meinung von Susanne Glas. Vielleicht haben Sie das auch schon gesehen, dass frisch gegen Corona Geimpfte ihre Freude und Erleichterung darüber auf Social Media posten oder gleich als Button stolz auf der Brust tragen: Ich bin geimpft. Doch ein wirklich stichfester Nachweis ist das natürlich nicht. Kann sich ja jeder so dran pieksen. Wie also nachweisen, dass die Spritze im Arm gesessen hat? Der gute alte gelbe Impfpass ist zwar eine Lösung, aber auch nicht ganz fälschungssicher. Und der digitale Impfnachweis ist immer noch nicht in Sicht, obwohl es bereits seit dem Wochenende auch für Geimpfte Lockerungen gibt. Über wachsenden Frust und Ungeduld darüber berichtet Jan Koch.
Waschen, schneiden, kontrollieren. Ob die Zweitimpfung schon 2 Wochen herliegt? In diesem Fall nein. Hier waren es nur 7 Tage.
Das heißt, das reichte mir jetzt nicht aus. Deswegen musste er nochmal zum Bürgertest, um das dann nochmal amtlich bestätigen zu lassen. Der war jetzt noch ein paar Tage zu frisch.
Aber das müssen Sie ja alles wissen und checken, ne?
Das muss ich alles gleich checken, genau. Es ist erstaunlich, dass im Zeitalter der Digitalisierung das hier noch möglich ist.
Friseurmeister Michael Fuhrmann, neuerdings auch Türsteher. Bei dieser Kundin passt's aber, ihre Impfungen lang genug her. Trotzdem, er ist genervt.
Für mich ein absoluter Witz, was hier läuft. Und ich sehe mich auch nicht imstande, Ausweise zu kontrollieren. Ich dachte, das wäre eigentlich die Arbeit von Polizei und Ordnungsbehörden. Für mich die Echtheit zu prüfen, praktisch, also ich meine, es ist ja ohnehin nicht, ich bin nicht legitimiert dafür, muss es mir trotzdem anschauen und soll jetzt an diesem Plastikding erkennen, was hier dran in Ordnung ist oder nicht.
Warum nicht direkt eine digitale Lösung zur Einführung der Lockerungen für Geimpfte? Die wird ja schon lange geplant und die Software unter anderem hier bei dieser Kölner IT-Firma entwickelt. Doch noch heißt es aus dem Bundesgesundheitsministerium, warten bis Ende Juni, dann soll der digitale Impfpass zur Verfügung stehen. Als neue Funktion in ihr, der Corona-Warn-App. Was das in der Praxis heißt, zeigt sich in Thüringen, wo jetzt ein landesweites Pilotprojekt zum elektronischen Impfnachweis startet. Hier gibt es zur Zweitimpfung einen QR-Code zum Einscannen. Und zumindest alle, die sich beim Impfportal angemeldet haben, können sich das Zertifikat über ihre Mailadresse herunterladen.
Ziel ist natürlich, dass jeder diesen elektronischen Impfausweis bekommen kann. Wir arbeiten auch schon an Verfahren, dass man auch in den Praxen das dann erhalten kann. Aber das dauert halt alles noch.
Der Code sei fälschungssicher. Parallel beginnen auch vergleichbare Tests in Brandenburg. Auch gab es vereinzelt schon regionale Ideen wie diese Scheckkarte in Altötting in Bayern. Doch der große Wurf soll eine EU-weite Lösung sein, ein digitaler Impfausweis vor allem fürs Reisen. Doch bezüglich dieser Lösung sind noch Fragen offen.
Erstens, wie fälschungssicher ist sie? Und zweitens, wie hoch sind die Datenschutz- und IT-Standards? Denn wir wissen aus der Erfahrung, aus der Pandemie, wenn diese Standards nicht hoch sind, wenn Sicherheit nicht gegeben ist, wenn persönliche Daten nicht geschützt werden, dann wird diese Lösung nicht angenommen.
Und hinzu komme, dass es wohl doch nicht nur die eine EU-App geben werde.
Wir müssen damit rechnen, dass trotz dieser europaweiten Lösung dann jeder einzelne Staat dann doch wieder seine eigene App baut und dass wir dann 2, 3, vielleicht sogar 4 oder 5 Apps haben, je nachdem, in wie vielen Ländern wir uns regelmäßig bewegen.
Sich wieder bewegen können, das wollen Sie auch hier im Salon von Michael Fuhrmann.
Würden Sie sich denn eine App dann runterladen?
Ja, ich bin ja immer, ich lerne das alles noch.
Wenn die App dann endlich zur Verfügung stünde.
Und damit zu einer Seuche, gegen die es leider keine Impfung gibt, Rassismus. Ebenfalls tödlich, wie hierzulande zuletzt die Anschläge von Hanau oder Halle auf tragische Weise gezeigt haben. Ebenfalls perfide, wie die alltägliche Diskriminierung, die Menschen unterschiedlichster Herkunft, Religion oder sexueller Identität auch hierzulande erleben. Ihnen soll die Antidiskriminierungsstelle des Bundes helfen. Und die hat in der Corona-Pandemie so viel zu tun gehabt wie nie. So viel, dass sie ihre telefonische Beratung wegen Überlastung vorübergehend einstellen musste. Gerade die Zahl der Beschwerden wegen rassistischer Diskriminierung verdoppelte sich fast auf mehr als 2000 Fälle. Philipp Wundersee berichtet.
Ganz besonders im letzten Jahr ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel Leute sich in der Bahn von mir weggesetzt haben oder mir wurde das Wort Coronavirus hinterhergerufen.
Ein Nachbar von mir hat mir Neger genannt. Man denkt, ja, hier in Deutschland oder in Köln ist Rassismus.
Er ist präsent, jeden Tag, in vielen verschiedenen Formen, strukturell, individuell, ideologisch. Und jeden Tag erleben Menschen wie Joyce Lee Rassismus. Die Kölnerin erzählt, dass mit der Pandemie nicht nur die verbalen Attacken zunehmen, für Menschen, die asiatisch gelesen werden.
Eine Freundin von mir wurde zum Beispiel von ihrem Nachbarn mit einem Messer bedroht, der ihr dann gesagt hatte, sie solle doch zurück in ihr Land gehen, weil sie das Virus mitgebracht hat, obwohl sie hier seit Jahren lebt und auch schon länger nicht mehr in China war.
Auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes beobachtet diese Tendenz. Vor allem Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Herkunft hätten zugenommen. Im letzten Jahr waren es über 2100 Beratungen, eine Steigerung um 78% zum Vorjahr.
Wer Rassismus und Diskriminierung erlebt, wer auch noch die Erfahrung macht, dass sie folgenlos bleibt, bei dem bröckelt nachvollziehbar das Grundvertrauen auf den Schutz und die Solidarität von Staat und Gesellschaft.
Auch das kennt Amadou Touré. Er zeigt uns ein Video auf seinem Handy. Rassistische Bedrohung, adressiert aus der Nachbarschaft, direkt an ihn.
Guck mal, du kannst dem Neger sagen, ne, wenn der noch einmal meine Mülltonne nimmt, dann mach ich den weich. Will der mich verarschen? Sonst tausch ich ihm deine Zähne aus, okay?
Der Familienvater ist seit 2012 in Deutschland und hilft mit seinem Kölner Verein jungen Geflüchteten in Deutschland. Hier berichten ihm viele von Rassismus, auch am Arbeitsplatz.
Beim Pause, er ist immer alleine oder die kommen, die gucken, was er ist, die lachen. Er konnte das nicht, er hatte das aufgehört. Und jetzt, er ist zu Hause.
Die Diskriminierung sei vielfältig, am Ausbildungsplatz, bei der Wohnungssuche, bei Miteinander. Keine Dienstleistung für die vermeintliche Asiatin. Was also tun dagegen?
Ich finde es wichtig, dass Leute auch aufstehen und etwas sagen, wenn sie sehen, dass Leute angefeindet werden. Und da sind die Betroffenen unendlich dankbar, weil sie wissen, sie sind nicht alleine.
Aus ihrer Sicht wäre es wichtig, wenn Mitmenschen sich hinter sie stellten, klare Kante zeigten, denn Rassismus sei für zu viele Menschen noch immer Alltag.
Und darüber habe ich am Abend mit der Journalistin Hadija Haruna Oelker gesprochen, die unter anderem für den Hessischen Rundfunk arbeitet und deren Schwerpunktthemen Jugend, Migration und Rassismusforschung sind. Guten Abend, Frau Haruna Oelker.
Hallo.
Der Anstieg derer, die Hilfe gegen Diskriminierung suchen, ist zunächst mal erschreckend. Aber es zeigt doch auch, dass es ein gestiegenes Bewusstsein in der Bevölkerung gibt, dass Menschen sich mehr wehren gegen Rassismus, gegen Anfeindungen. Und das ist doch mal ein Fortschritt. Oder ist es jetzt eine zu naive Interpretation?
Ja, man könnte es schon einen traurigen Fortschritt nennen, dass das Bewusstsein gestiegen ist, dass mehr Sensibilität da ist, dass Menschen darauf vertrauen, sich jetzt melden zu können. Wobei man ja auch sagen muss, dass das Thema Beratungsstellen sowieso erst in den letzten Jahren größeres Thema geworden ist mit eben steigender Sensibilität. Aber sicherlich hat Hanau und haben auch die Black Lives Matter-Proteste etwas verändert. Es gab das erste Rassismuskabinett. Es gab die Pläne, ein Demokratiefördergesetz zu bewilligen, was ja jetzt in der Diskussion steckt und was natürlich so Beratungsstellen auch gefördert hätte. Also alles in allem eigentlich positiv, auch wenn die Zahlen erschreckend sind.
Gibt es aber eigentlich einen Unterschied, wenn Gesellschaften insgesamt mehr als normal unter Stress stehen, so wie jetzt eben in dieser Corona-Pandemie?
Ja, es gibt Stimmen, die sagen, Corona hat auch zu mehr Empathie geführt. Also das könnte man jetzt darauf übertragen, dass gerade die Black Lives Matter-Proteste ja eine hohe Zahl an Solidarität von den unterschiedlichsten Menschen eben gezeigt hat. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass man ja sieht, dass in den Social Media, in den Filterblasen auch der Hass weiter wächst. Also es ist immer ein Schritt vor, immer ein Schritt zurück. Und sicherlich hat der Bezug auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, auch eine gewissen Grad an Reflexion ausgelöst.
Stichwort Social Media. Welche Rolle spielt das denn bei diesem Thema?
Also Social Media ist sicherlich ein Ort, Freund und Feind zugleich, aber auch ein Ort, an dem sich Stimmen erstmals erhoben haben, die vorher ja nicht so gehört wurden. Gerade wenn man auf soziale Bewegungen guckt, das, was hier verhandelt wird, das Thema Rassismus oder Diskriminierungsformen aller Art, das ist ja nicht neu. 60er, 70er Jahre, soziale Bewegungen, aber man hat die Stimmen nicht gehört. Und in Social Media macht sich Raum, was sozusagen seine Daseinsberechtigung einfordert. Emanzipationsbewegungen finden dort statt und da sieht man ja auch den Raum zwischen realem Leben und virtuellem Leben. Da wird gestritten, da wird diskutiert, da wird verhandelt. Deswegen ist es auch nicht so einfach, das alles nur unter Identitätspolitik abzutun, sondern wirklich auch hinzuhören. Und das sieht man ja jetzt auch eben an den Zahlen, an den Menschen, die sich melden, um sich beraten zu lassen, die ein größeres Bewusstsein haben, weil sie sich eben auch austauschen.
Es gibt mehr Austausch, es gibt da einen gewissen Fortschritt, dass etwa über rassistische Bemerkungen und Diskriminierung nicht mehr so hinweggegangen wird, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Aber wie schätzen Sie das Risiko ein, dass das Menschen auch verunsichern kann oder gar zu einer Art Gegenreaktion führt nach dem Motto, boah, das ist mir jetzt zu viel politische Korrektheit, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen oder tun darf?
Ja, wir haben ja viel auch über das Thema Privilegien gesprochen im vergangenen Jahr. Es ist natürlich eine Irritation, sich mit Themen auseinandersetzen zu müssen, die vorher überhaupt nicht auf dem Tableau standen, wo man sagen konnte, wo man wegschauen konnte und sagen konnte, das geht mich nichts an oder ja, das ist schlimm oder das ist der rechte Rand. Und auf einmal soll es in dieser Mitte der Gesellschaft stattfinden. Und genau deshalb ist auch dieses Gefühl so verstärkt, weil man so in dieser Not ist. Jetzt soll ich mich damit auseinandersetzen. Und es ist immer, die Geschichte zeigt, immer zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Ich glaube, Barack Obama hat auch gesagt, Fortschritte sind nicht linear. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig zu erkennen, dass in diesem Widerständen auch immer ein Fortschritt liegt. Wir sind woanders als in den 70er Jahren, in den 80er Jahren. Wir sprechen heute über Rassismus, Menschen sprechen über Rassismus und Menschen werden auch gehört. Und das war definitiv vor 2 Jahren nicht so.
Und dennoch gibt es noch sehr viel zu tun. Was ist Ihrer Meinung nach da jetzt am dringendsten?
Miteinander ins Gespräch zu kommen. Es klingt so einfach, aber genau das ist das Thema. Man hat eher das Gefühl, dass sich viel gestritten wird, viel aneinander vorbeigeredet wird und auch viele Ängste im Raum sind, sich wirklich mit dem anderen zu beschäftigen, mit der Differenz zum anderen. Wir sind einfach unterschiedlich und Rassismus geht alle Menschen an. Das ist schon bei vielen angekommen, aber viele wehren das auch ab, weil es auch damit zu tun hat, sich mit sich selbst beschäftigen zu müssen, mit der Geschichte unseres Landes und ja auch mit einer Aufarbeitung von Geschichten, die noch nicht aufgearbeitet wurden. Und darum geht es, ohne dass die einen richtig, die anderen falsch sind, sondern einander zuhören und im besten Fall voneinander lernen.
Frau Haruna Oelker, vielen Dank für die Einschätzungen nach Frankfurt.
Vielen Dank. Tschüss.
Ein Nazi-Vergleich hat vor gut anderthalb Wochen beim Deutschen Fußballbund eine Führungskrise gewaltigen Ausmaßes ausgelöst. Präsident Fritz Keller verglich seinen Vize Rainer Koch damals mit dem Nazi-Richter Roland Freisler. Es folgte eine öffentliche Schlammschlacht, in die sich sogar Bundesinnenminister Horst Seehofer einmischte, mit der deutlichen Forderung, das, Zitat, jämmerliche Schauspiel zu beenden. Das passiert nun. Heute stellte Keller seinen Rücktritt in Aussicht. Koch tritt nicht zur Wiederwahl an. Und auch der ebenfalls umstrittene DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius verlässt den Verband. Heiko Neumann in Frankfurt am Main vor der DFB-Zentrale. Ist das der nötige radikale Neuanfang beim DFB?
Na, aus Sicht des DFB, der ja nicht unbedingt für die ganz großen personellen Veränderungen steht, war das heute schon ein sehr radikaler Schritt. Der Präsident weg in 6 Tagen, der Generalsekretär weg in 6 Tagen. Allerdings die große graue Eminenz im Hintergrund, nämlich Rainer Koch, der erste Vizepräsident, der wird kommissarisch jetzt als Präsident den DFB leiten bis Januar, bis zum nächsten Bundestag. Das ist ein kleines Geschmäckle, das muss man ganz deutlich sagen. Denn Rainer Koch, der ist seit vielen, vielen Jahren im Amt, wird jetzt mittlerweile den dritten Präsidenten erlebt haben. In Rainer Kochs Amtszeit fällt die Nichtaufklärung des Sommermärchens, etliche Steuererfahrungen, dubiose Beraterverträge. Also wenn man einen ganz radikalen Neuanfang machen will, dann bitte schön alle weg. Das hat der DFB heute verpasst. Und aus Fußballersprache mal gesprochen, anstatt eines großen Sieges war das heute aus Fußballersicht nur ein müdes 0:0 nach mageren 90 Minuten.
Danke für die Einschätzung nach Frankfurt, Heiko Neumann. Auch wenn manche Autofahrer das ab und zu anders sehen und sich aufregen, wenn mal wieder ein Brummi auf der Überholspur kriecht oder die Fülle der LKW einen Stau provoziert, sie fahren gut. Um genauer zu sein, Güter und Waren. Für uns alle. Nur verdienen sie meist nicht so gut. Die Ausbeutung vor allem ausländischer LKW-Fahrer war schon vor der Pandemie ein Thema, aber mit Corona hat sich die Lage vieler Männer und Frauen im Cockpit noch verschärft. Unser Reporter Robert Wiederwald war mittendrin in der Trucker-Szene auf deutschen Straßen tief im Westen der Republik.
Ein LKW-Parkplatz in der Nähe von Mönchengladbach. Hier treffen wir eine Gruppe osteuropäischer LKW-Fahrer. Gewerkschafter Michael Wahl hat uns mitgenommen.
Wir sind von der Deutschen Gewerkschaft und wollen ein paar Informationen verteilen.
Die Männer kommen aus der Ukraine und aus Weißrussland. Die Flugblätter in ihren jeweiligen Sprachen sagen, ihr habt Rechte, zum Beispiel auf den deutschen Mindestlohn. Sie alle aber verdienen viel weniger. Ihre Spedition sitzt in Litauen, bezahlt nur dortigen Lohn, was illegal ist. Alle Fahrer wollen nicht erkannt werden. Sie haben Angst, ihren Job zu verlieren. Reden aber wollen sie. Einer, nennen wir Nikita, lädt uns zu selbstgemachten Reibekuchen ein. Seit 8 Wochen ist er auf Tour, schläft mit dem Beifahrer im LKW, dass er eigentlich Recht auf ein Hotel und vor allem mehr Lohn hätte. Für ihn eine Theorie, mehr nicht.
Das wissen wir, aber das zahlt uns keiner.
Und dann sagt der Vater zweier Töchter noch,
wir sind hier niemand.
So fühlen sich viele der Fahrer. Gewerkschafter Michael Wahl liest am Computer ihre Tachokarten aus, errechnet die Lohnansprüche der Männer. Ob tatsächlich einer von ihnen diese jemals durchsetzen kann, ungewiss. Für viele sei die Situation schlicht ausweglos.
Sie haben keine Wahl. Sie haben die Wahl zwischen teilweise Krieg in der Ukraine oder in Belarus protestieren oder eben für eine litauische, polnische, vielleicht auch eine rumänische Firma zu einem Lohn, der den Mindestlohn ständig unterschreitet, zu arbeiten.
Wenige Kilometer weiter steht dieses Logistikzentrum des Weltkonzerns Amazon. Alle Fahrer, die wir bei dieser Recherche treffen, fahren fast ausschließlich für Amazon. Zig Lkw warten draußen darauf, endlich ihre Waren abladen zu dürfen. Zum Teil seit Tagen. Wie ein erweitertes Lager. Die Fahrer müssen auf der Straße warten. Lediglich ein paar Dixi-Klos hat Amazon dort aufgestellt.
Hier gibt es keine guten Bedingungen. Können Sie sich vorstellen, hier 5 Tage auf der Straße zu stehen? Mit 3 Klos, ohne Dusche, ohne Wasser, ohne nichts? Sollen wir dort in die Hecke gehen? Wenn in diese Dixi-Klos 3 Tage lang 100 Leute reingehen, dann wissen Sie, wie das aussieht.
Privatsphäre für Lkw-Fahrer offenbar ein Luxus, den ihnen keiner gönnt. Alex kommt aus Rumänien. Seit 3 Wochen ist er am Stück unterwegs. Er zeigt uns, wo er und seine Beifahrer fahren, schlafen, leben. über Wochen, Monate.
Eine hier, eine oben, ja, das sind die zwei Betten.
Ja.
Hier ist eine für die Klamottes.
Und dann ist da noch dieser Fahrer, nennen wir ihn Ivan. Er hält sich mit Seilspringen fit, während er mal wieder wartet. Der 52-Jährige fährt schon seit Sowjetzeiten LKW. Ivan kommt aus der Ukraine. Für ihn ist das alles immer noch besser, als für noch weniger Geld in der Heimat zu arbeiten.
Als Ukrainer brauche ich eine Arbeitserlaubnis. Die läuft über die Spedition in Litauen. Wenn ich dort nicht mehr arbeiten kann, dann habe ich auch keine Arbeitserlaubnis mehr und muss sofort zurück in die Ukraine.
Okay.
Gewerkschafter Michael Wahl erklärt mir das als ein System organisierter Verantwortungslosigkeit. Die Notlage der Fahrer, die Speditionen, die diese Notlage ausnutzen, Großkonzerne, die davon profitieren.
Die entziehen sich sowohl der Verantwortung für die Löhne als auch für die Lebensbedingungen. Das sehen wir ja hier auch ganz krass. Hier spielt sich das Leben ab und dort müssen sie eigentlich angestellt sein. Dieser Verantwortung entziehen sie sich und man kommt auch nicht so richtig an sie ran.
Amazon sagt uns auf Anfrage, dass alle Speditionen verpflichtet seien, sich an geltende Gesetze zu halten. Wie sie das überprüfen, sagen sie uns nicht.
Sprechen Sie Russisch?
Bislang bleibt Michael Wahl nur, die Fahrer aufzuklären über ihre Rechte, die ihnen vorenthalten werden.
Und wir kommen nochmal zurück zum Thema Corona-Impfung. Die gab es hierzulande bisher nicht für Jugendliche, doch das ändert sich nun offenbar. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
Bundesgesundheitsminister Spahn erwartet, dass bis Ende der Sommerferien die 12- bis 18-Jährigen ein Impfangebot für BioNTech/Pfizer bekommen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA habe angekündigt, Ende Mai oder Anfang Juni eine Zulassung für diese Altersgruppe zu erteilen, so Spahn. Die USA haben das Vakzin von BioNTech/Pfizer jetzt für alle ab 12 zugelassen. Die evangelische Kirche in Deutschland muss bei der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt einen Rückschlag hinnehmen. Nach mehreren Austritten und anhaltender Kritik aus dem betroffenen Beirat setzte sie das Gremium vorläufig aus. Die bisherige Konzeption sei gescheitert, hieß es zur Begründung. Nun soll untersucht werden, was in der Zusammenarbeit mit dem Beirat schiefgelaufen ist. Bei einem Angriff auf eine Schule in der zentralrussischen Stadt Kasan sind mindestens 9 Menschen getötet worden. Viele weitere wurden verletzt. Den Behörden zufolge hatte ein 19-Jähriger in der Schule das Feuer eröffnet. Um sich in Sicherheit zu bringen, waren Schüler aus dem Gebäude gesprungen. Polizisten nahmen den Angreifer fest. Es soll sich um einen Einzeltäter handeln, der die Schule früher besucht hatte. In Deutschland steigen die Preise. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes liegt die Inflation bei 2%. Laut EZB könnte sie aber noch höher ausfallen. Auch in den USA ist die Inflation auf dem höchsten Stand seit 10 Jahren. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Anlegerinnen und Anleger gehen von einer wachsenden Weltwirtschaft und damit höherer Nachfrage nach Rohstoffen aus. Daraus resultierend auch von weiter steigenden Preisen. Auch die Europäische Zentralbank rechnet nach den Worten von EZB-Direktorin Isabel Schnabel mit einer höheren Inflation für Deutschland. Eine Inflation in Höhe von 3% oder darüber sei nicht ausgeschlossen, so Schnabel in einem Interview. Für den gesamten Euroraum liegt das Inflationsziel der Notenbank mittelfristig unter, aber nahe 2%. Ein Grund zum Gegensteuern, etwa die Zinsen zu erhöhen, sieht die deutsche EZB-Ökonomin derzeit aber nicht. Neue Prognosen der Notenbank-Volkswirte werden zur Zinssitzung im Juni vorliegen.
Bei der Verleihung der Grimme-Preise für herausragende Leistungen im Fernsehen haben die öffentlich-rechtlichen Sender in diesem Jahr klar dominiert. Sie erhielten 14 von 16 Preisen. Ausgezeichnet wurden unter anderem Isabel Chayani für ihre Berichterstattung aus dem griechischen Flüchtlingslager Moria und die Caroline Kebekus-Show. Soweit die Nachrichten und jetzt geht es weiter mit Ingo.
Danke, Konstantin, vielen Dank. Aber eine Grimme-Preisträgerin, die fehlt noch. Und die möchten wir noch besonders hervorheben, weil ihre Auszeichnung quasi eine Meldung in eigener Sache ist. Denn auch Karen Mioska erhält dieses Jahr den Grimme-Preis für ihre herausragende journalistische Arbeit hier in den Tagesthemen. Und wie wir finden, völlig zu Recht und hochverdient. In diesem Sinne von uns allen hier bei deinen Tagesthemen, liebe Karen, herzlichen Glückwunsch. Diese Baustelle hier, die war vor gut drei Jahrzehnten ein sichtbarer Ausdruck, wie Ost und West nach der Wiedervereinigung gemeinsam Hand anlegt, um etwas Neues aufzubauen. Auferstanden aus Ruinen der Potsdamer Platz in Berlin. Im Jahrzehnt zuvor, in den 80er Jahren, hatten beide Hälften des geteilten Berlin gezwungenermaßen noch ein paar sehr eigene Pläne gebaut. Jede für sich mit großen Ambitionen für ein Jubiläum im Jahr 1987, dem 750. Stadtgeburtstag. Was damals parallel in Ost und West entstand, das zeigt jetzt eine Ausstellung in der mittlerweile gesamtdeutschen Hauptstadt. Anke Hahn.
Das Haus hat ein Spitzdach, aber nach unten. Schutzbleche umwölben die Fenster. Das ganze Gebäude scheint zu lächeln. John Heiducks Kreuzberger Turm ist ein typisches Beispiel für die Westberliner Architektur der 80er Jahre. Sie wirkt individueller, manchmal verspielter. Nicht mehr so streng wie in den Jahrzehnten davor, die meist schmucklos funktional bauten. Berlin aber will etwas Neues in der Architektur. Beide Teilstädte, Ost und West, bereiten sich auf die 750-Jahr-Feier vor und konkurrieren um die schönere Stadt.
Und zwar wollte man nicht mehr die Dogmen der Moderne weiterverfolgen, also das, was man heute unter autogerechter Stadt und funktionaler Architektur so kennt. Das wollte man auf keinen Fall mehr, sondern man wollte was Neues machen und das könnte man mit humanem Städtebau bezeichnen.
Die Ausstellung in der Berlinischen Galerie trägt das Motto schon im Namen. Anything goes bedeutet, es gibt keinen Masterplan für die eine Gestaltung von Gebäuden. Vielmehr wird Rücksicht genommen auf die Stadtstruktur und die Bedürfnisse der Bewohner. Im Ostberliner Nikolaiviertel kommt eine Schaufensterfunktion hinzu. Die Mitte der Stadt neu gestalten, indem auf die Vergangenheit zurückgegriffen wird, wie der leitende Architekt damals stolz betont.
Das wird ein Stück Stadtbaukunst der 80er Jahre unseres Jahrhunderts sein. Das heißt, ein Stück Gegenwartsarchitektur mit dem Bezug zum Ursprünglichen.
Das Ergebnis: Platte mit Stil von vorn, Platte normal von hinten. Dazu ein paar dekorative Hingucker. Es soll schön aussehen, aber auch wenig aufwendig in der Produktion sein. Der Westen arbeitet auch am Erhalt der historischen Stadtstruktur, aber hier wird individueller vorgegangen. In Kreuzberg hat das Architektenpaar Inken und Hinrich Baller Lücken bebaut und einen Hinterhof, um die damals völlig verwahrloste Gegend aufzuwerten. Ihre Gestaltung provoziert einen Architekturstreit. Zu verspielt, geradezu niedlich sei das alles und überhaupt nicht modern.
Es gab immer sozusagen so ein bisschen den Vorwurf, das sei Freizeitarchitektur, aber das kann man eigentlich auch positiv sehen. Warum soll eigentlich Architektur wie böse Arbeit aussehen, ne?
Die Bewohnerinnen der Häuser waren und sind sehr zufrieden mit ihren Wohnungen. Eine Gruppe junger Architekten hat sie für die Ausstellung befragt, auch Mieter aus anderen Bauten der 80er Jahre in Ost und West. Interessant ist, was sie alle eint. Die Häuser haben alle Sozialräume oder Gemeinschaftsflächen drinnen oder draußen.
Das sind auch diese Räume, wo dann was passiert, wo man sich mit den Menschen auseinandersetzen muss. Und das ist sehr schön.
Auch das Spitteleck im Ostberliner Zentrum, das von außen eher unpersönlich wirkt, hat so eine Bewohnergemeinschaft. Ansonsten aber ist hier vieles anders als in Westberlin. Der Osten wollte viele neue Wohnungen auf engem Raum bauen. Der Westen ging da behutsamer vor. Vieles wurde öffentlich finanziert, da war Schönheit wichtiger als Rendite. Das wurde schon ersten Bauten zum Verhängnis. 80er-Jahre-Häuser von Star-Architekt Oswald Matthias Ungers nahe dem Tiergarten mussten einem in jeder Hinsicht effizienten Wohn- und Geschäftsensemble weichen.
Fehlt noch das Wetter. Claudia, wie wird's?
Ingo, es wird nass und zwar vor allem über der Mitte Deutschland, so wie es da ja auch im Moment schon ist. Denn ein Regengebiet, das erstreckt sich im Moment so von Baden-Württemberg rauf bis zur Nordsee. Und man sieht hier vor allen Dingen über Sachsen, jetzt auch im Nordwesten Brandenburgs, richtig heftige Echos. Da hat es heftig geregnet, beispielsweise in Sachsen heute in Frankenberg zwischen 19 und 20 Uhr 25 Liter pro Quadratmeter. Und das sind ziemlich giftige Gewitter und Schauer, die da jetzt gerade über hinwegziehen. Das heißt, da kann es auch in der Nacht noch sehr stark regnen. Vereinzelt können auch Sturmböen dabei sein. Das sind eben sehr heftige Schauer und Gewitter, weil da heute die warme Luft noch lag. Und dieses Regenband, was man hier sieht, das wird man auch in den nächsten Tagen häufiger auf dem Radar erkennen können. Sie sehen die Regenmengen bis Freitag. Die sind nämlich ganz schön ordentlich. Vor allen Dingen Bayern morgen am Vormittag richtig lange und ausgiebiger Regen. Dann vor allem betroffen Sachsen, das südöstliche Sachsen-Anhalt, dann auch Brandenburg und Richtung Erzgebirge. Da können das bis zu 80 Liter werden. bis Freitagabend. Das heißt weiterhin das Regengebiet längs über uns und daraus schüttet es halt immer wieder. Jetzt in der Nacht gibt es noch Regen über der Mitte. Aus Westen kommen dann immer mal wieder Schauer. Im Laufe des morgigen Tages lockert es hier auf. Vor allem in Bayern regnet es aber längere Zeit. Auch im Nordosten ist es trocken. Da allerdings werden die Wolken dann zunehmend dichter. Die Temperaturen sinken in der Nacht meist so auf Werte zwischen 9 bis 14 Grad, 16 Grad sogar rund um Dresden, 6 Grad in der Eifel. Morgen Nachmittag kommen wir dann im Osten nochmal auf 21 Grad, sonst meist so 14 bis 19 Grad, im Dauerregen München 10 Grad. Und dann geht's weiter mit diesen Schauern und dem Regenband über der Mitte, am Donnerstag unter dem Regen 11, 12 Grad, auch am Freitag wechselhaft und immer mal wieder nass.
Claudia, vielen Dank für die nassen Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten folgt nach Themen jetzt der Talk am Dienstag. Michael Steinbrecher begrüßt gleich fünf Frauen und es geht um Liebe. Im Anschluss daran das Nachtmagazin mit André Schünke und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.